Herzlich willkommen beim Podcast der Westdeutschen Zeitung über die Fabu-Preisträger. Wir stellen euch junge Menschen vor, die an der Bergischen Universität ihre Abschluss- und Doktorarbeiten geschrieben haben und dafür nun von der Fabu ausgezeichnet wurden. Die Fabu ist der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität und zeichnet regelmäßig Absolventen aus. Sie ist ein Netzwerk für Studenten, Alumni, Mitglieder und Partner der Universität. Die Preisträger geben uns hier im Podcast Einblicke in das, was sie eigentlich gemacht, also in das, was sie eigentlich genau erforscht haben und wie sie eigentlich zu ihrem Fachgebiet gekommen sind. Mein Name ist Alexandra Dulinski, ich bin Redakteurin bei der Westdeutschen Zeitung. Mein Gast ist heute Michelle Mietank, die sich in ihrer Bachelorarbeit mit einem Roman der französischen Autorin Fatou Diome befasst hat und dafür mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet wurde. Bevor wir aber darüber sprechen, was Michelle da genau gemacht hat, Michelle, möchtest du dich einmal selbst vorstellen?
Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja. Mein Name ist Michelle Mietank, ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere aktuell Französisch und Sport im zweiten Semester des Master of Education an der Bergischen Universität Wuppertal auf Gymnasiallehramt und ich habe meine Bachelorarbeit in der französischen Literatur- und Kulturwissenschaft geschrieben und habe die auch auf Französisch geschrieben. Und mein Thema bedeutet übersetzt quasi so viel wie überall verwurzelt, immer im Exil, die Migrationserfahrung zwischen Träumen und Realitäten im Werk von Fatou Diome.
Bevor wir da gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, Französisch und Sport ist ja eher so eine ungewöhnliche Kombi. Wie kamst du dazu?
Ja, also das sind einfach beides Fächer, die mir in der Schule schon immer unheimlich viel Freude bereitet haben. Ich habe Französisch erst relativ spät gelernt. Also ich hatte am Anfang Latein und Englisch, habe damit gestartet, mit Latein auch ab Klasse 5. Und mir haben Sprachen schon immer viel Freude bereitet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte in der 8. Klasse auch gerne noch Französisch mit dazu wählen. Und mir hat das einfach super viel Spaß gemacht. Dann war irgendwann auch klar, dass ich das gerne als Französisch-Leistungskurs hätte. Aber dadurch, dass ich das halt dann erst als dritte Fremdsprache habe, hat meine Lehrerin dann damals gesagt, ja, es wäre gar nicht so schlecht, wenn du vielleicht vorher noch mal ins Ausland gehst, dann kannst du noch mal so ein bisschen das Sprechen üben. Und dann habe ich tatsächlich an einem zweimonatigen Austauschprogramm teilgenommen, war 2 Monate bei einer französischen Gastfamilie und meine Austauschpartnerin ist dann auch zu mir gekommen. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung.
Und wo genau warst du da?
Ja, ich war in Montbéliard damals, also eine kleine Stadt im Osten von Frankreich, genau. Und bin da dann auch 2 Monate lang zur Schule gegangen. Genau, und dann bin ich wieder zurückgekommen und wollte dann auch unbedingt den Französisch-Leistungskurs wählen. Das hat dann allerdings nicht funktioniert, weil der Kurs nicht zustande gekommen sind.
Also nicht zustande zu wenig gekommen Interessenten.
Ist. Ja, genau, ja. Genau. Da gab es nicht genügend Leute, die das wählen wollten. Und dann hat meine Lehrerin mir empfohlen, doch die Schule zu wechseln, beziehungsweise mal zu schauen, ob ich nicht einfach den Französisch-Leistungskurs dann auch an einer anderen Schule wahrnehmen kann. Und habe mich dann auch tatsächlich nochmal für eine andere Schule entschieden.
Okay, und zur 11. Klasse dann hin.
Genau, ne? Also ja. Die Q1 und Q2 hatte ich dann an einem Gymnasium in Düsseldorf habe ich die gemacht. Und das ist auch so eine Schule mit einem deutsch-französischen Zweig. Und das hat mir auch super viel Freude bereitet. Und dann stand auch relativ schnell fest, dass ich das gerne studieren möchte.
Mhm. Ja. Aber auch total mutig, nochmal zu sagen, ich wechsle jetzt die Schule, wenn man die ganzen Freunde ja auch auf der alten Schule noch hat.
Ja, ne? Absolut. Ja. Aber mir war das irgendwie wichtig. Und klar, man hätte vielleicht auch nochmal irgendwie einen anderen LK wählen können oder so. Aber ich habe da so viel rein investiert und ich hatte so gute Lehrkräfte, die mich auch so inspiriert haben. Und ich wusste, das ist einfach das, was ich später machen möchte. Und meine beste Freundin damals, die hatte dann auch die Schule gewechselt, die ist dann ins Ausland gegangen und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es einfach mal aus und bin sehr zufrieden.
Und vor allem, du hattest ja auch den Auslandsaufenthalt extra gemacht. Ne? Mhm. Kamst du da denn gut klar? War das eine große Herausforderung, wenn du in der 8. Klasse Französisch gelernt hast, dann hattest du vielleicht 2-3 Jahre maximal Französisch zu dem Zeitpunkt?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war das schon eine große Herausforderung.
Glaube ich, ja.
Also ich weiß noch, ich saß am ersten Tag am Tisch und ich habe fast gar nichts verstanden. Also die haben so unfassbar schnell dann auch gesprochen und ich konnte gar nicht so wirklich die einzelnen Worte voneinander unterscheiden und wusste gar nicht, okay, wo hört das Wort jetzt auf? Also gerade am Anfang war das schon ziemlich schwierig, aber das hat sich total schnell gelegt. Also ich glaube, nach einer Woche oder so war das dann wirklich schon viel, viel einfacher. Ich konnte schon sehr viel verstehen.
Ja,
am Ende konnte ich eigentlich so gut wie alles dann schon so mehr oder weniger verstehen. 10, zumindest so ganz grob. Und man hat natürlich auch super große Fortschritte gemacht. Ich hatte auch eine Familie, die wirklich toll war. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Ne? Ja, auf jeden Fall.
Super. Mhm. Und du sagtest, du bist auf eine Schule nach Düsseldorf gegangen oder in Düsseldorf gegangen. Das heißt aber, du kommst aus Neuss?
Genau, ja, ich komme aus Neuss und bin auch vorher in Neuss zur Schule gegangen und dann war ich später auf dem Luisengymnasium in Düsseldorf.
Und wie kam denn die Verbindung nach Wuppertal? War das, wir haben ja hier die Lehramtsuni, war das einfach naheliegend oder wolltest du gerne nach Wuppertal? Hatte das einen bestimmten Grund?
Ja, also ich hatte quasi Köln und Wuppertal so ein bisschen zur Auswahl, weil in Düsseldorf ist es ja leider nicht möglich, auf Lehramt zu studieren und ich wollte einfach noch zu Hause bleiben, beziehungsweise einfach noch in der Nähe bleiben und dann habe ich so zwischen den beiden Unis hin und her überlegt, aber mein Zweitfach ist ja Sport und da wäre es dann auch ein bisschen schwierig gewesen, mit der Sporthochschule Köln und der Uni zu Köln, dann hätte ich immer die Uni wechseln müssen und ich habe gedacht, okay, mir ist ja klar, dass ich auf Lehramt studieren möchte und da ist die Uni Wuppertal einfach sehr gut für. Also es ist ja auch eine Lehramtsuni und dann habe ich mich für Wuppertal entschieden.
Okay, und dann auch den Bachelor auch schon hier gemacht.
Genau, ich habe den Bachelor hier gemacht.
Stimmt, deswegen auch die Bachelorarbeit.
Jetzt auch den Master,
Und das heißt, du hast dich dann auf die Literatur- und Kulturwissenschaften fokussiert. Mhm. Warum?
Ja, das ist einfach ein Fachbereich, der mich schon immer sehr interessiert hat. Also ich hatte 2 Seminare in der französischen Literatur- und Kulturwissenschaft im Bachelor bei 2 Dozentinnen, die ich sehr schätze und die auch wirklich sehr gute Kurse gegeben haben. Das waren Marie Cravageau und Laura Wiemer. Und ich habe dann im Endeffekt in meiner Bachelor-Thesis auch die beiden Kurse vereint. Also meine Bachelor-Thesis basiert quasi auf diesen beiden Kursen. Bei Marie Cravageau ging es um frankophone Literatur und da sollten wir damals dann auch uns ein Buch aussuchen, das wir dann halt in dem Kurs analysieren und wo wir dann auch eine Hausarbeit drüber schreiben und da hatte ich mich dann für La Préférence Nationale entschieden, also eines der beiden Werke, die ich dann auch in meiner Bachelor-Thesis untersucht habe und das Buch kannte ich tatsächlich auch schon aus dem Französisch-Leistungskurs. Und dann hatte ich später noch einen zweiten Kurs, da ging es um Gedächtnis und Identitäten in der französischen Gegenwartsliteratur bei Laura Wiemer. Und das habe ich halt insofern bezogen, als dass ich dann auch die Gedächtnis- und Identitätstheorien, die wir in dem Kurs besprochen haben, auf das Werk von Fatou Diome bezogen habe. Genau.
Und bevor wir gleich nochmal so ins Detail gehen, was du da herausgefunden hast, wer ist eigentlich Fatou Diome? Mhm. Also warum hast du sie gewählt? Hat das auch einen Grund oder war das einfach Zufall, weil diese Werke einfach besprochen wurden?
Ja, also ich finde, also erstmal Fatou Diome ist eine franco-senegalesische Autorin. Sie wurde im Senegal in Afrika geboren, hat da auch ihre Kindheit verbracht und ist dann nach Frankreich emigriert, nach Straßburg, weil sie einen französischen Mann kennengelernt hat. Das ist erstmal so die Person an sich. Und ich habe mich mit der Autorin dann näher beschäftigen wollen, einfach weil ich das Thema super spannend finde. Also es hat ja auch eine große gesellschaftliche Relevanz. Es geht um Migration, es geht um Fluchtbewegung. All das ist in unserem Alltag ja auch sehr präsent, wenn man jetzt an die ganzen Kriege denkt. Aber auch generell Migration ist ja super präsent, auch bei uns in Deutschland und das Thema ist einfach super aktuell und ich fand es sehr interessant, mich dann da auch noch mal ein bisschen genauer mit zu beschäftigen. In den Werken von Fatou Diome geht es auch viel um Diskriminierung und Rassismus. Und das erkennt man einfach sehr gut wieder.
Also du hast dann 2 Werke miteinander verglichen. Worum geht es eigentlich in den beiden Werken?
Genau, also das sind beides 2 autobiografisch geprägte Werke. Das heißt, es geht um die Ich-Erzählerin im Heimatland Senegal, aber auch um das Exilland Frankreich und auch die damit verbundenen Herausforderungen, also die mit der Migration einhergehen. Also meine Fragestellung lautete, inwiefern kontrastiert die Autorin die Träume und Realitäten der Migrationserfahrung in den Werken La Préférence Nationale und Le Ventre de l'Atlantique?
Also im Prinzip das, was sie sich vorstellt und und wie es dann in der Realität in dem fremden Land dann
ganz
tatsächlich
genau.
ist.
Also es ist in den Werken kann man auch ganz schön sehen, dass die Träume auch gar nicht mit den Realitäten letztendlich wirklich übereinstimmen. Und das ist so das, was mich interessiert hat, weil man sich dann halt auch oftmals vorstellt, also man träumt halt von einem besseren Leben in Europa, und wenn man dann aber ankommt, dann merkt man, okay, es ist alles gar nicht so toll, wie man sich das vorstellt oder wie das vielleicht auch durch Medien vermittelt wird, genau, sondern dass es in Frankreich oder generell in Europa dann halt auch oft zu Problemen kommen kann, Diskriminierung, Rassismus, genau, das war so das ganz grobe Thema.
Hast du da ein Beispiel für, also was quasi ein Traum war und wie dann die Realität wirklich aussah?
Genau, also es ist so, die Hauptfigur, also Sally in Le Ventre de l'Atlantique, die Ich-Erzählerin auf Deutsch Der Bauch des Ozeans, und die Hauptfigur in La Préférence Nationale, auf Deutsch auf Eingeborene zuerst, die emigriert ja dann nach Frankreich, und sie hat... Sie hat Literatur, französische Literaturwissenschaft studiert, also gilt eigentlich als sehr gebildet, aber das wird in Frankreich gar nicht so anerkannt. Also sie traut sich auch gar nicht wirklich überhaupt in diesem Beruf dann auch später zu arbeiten, sondern kommt wirklich nur sehr schwer über die Runden und hat große Schwierigkeiten überhaupt finanziell sich zu versorgen, und versucht dann halt, sich für verschiedene Jobs zu bewerben, und das wird dann auch vor allem in der Kurzgeschichtensammlung in La Préférence Nationale ganz gut deutlich, dass sie dann zum Beispiel versucht, als Babysitterin zu arbeiten oder sich auch in einer Bäckerei als Verkäuferin bewirbt oder Nachhilfe geben möchte, und da werden dann auch die Dialoge ganz gut ersichtlich. Ja, und in einem Vorstellungsgespräch ist es dann tatsächlich auch so, dass der Hauptfigur dann auch gesagt wird, ich möchte eine Person europäischen Typs. Ich möchte nicht, dass man mir die Bildung meines Kindes quasi versaut. Und das fand ich tatsächlich auch ziemlich krass zu sehen.
Vor allem, wenn man sich nochmal klar macht, dass das autobiografisch und dann ja auch so passiert ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja autobiografisch geprägt. Das heißt, die Autorin hat ihre eigenen Erfahrungen durchaus in ihrer Geschichte, also in ihrer Kurzgeschichtensammlung und auch in ihrem Roman thematisiert, und das Ganze mit fiktiven Elementen natürlich gemischt, aber diese Rassismus-Erfahrungen entsprechen auf jeden Fall der Realität. Mhm. Genau, und das ist schon schlimm, sich das so vor Augen zu halten, dass das halt auch passiert.
Wenn du diese beiden Werke verglichen hast, wie kann ich mir das so methodisch vorstellen? Was hast du da genau gemacht? Weil du hast ja jetzt quasi so ein Fazit dann auch so aus beiden Werken zusammengezogen. Aber was hast du da eigentlich so gemacht?
Ja, also die Werke sind tatsächlich relativ unterschiedlich. Also in der Kurzgeschichtensammlung ist es so, dass die ersten zwei Kurzgeschichten im Senegal spielen und die letzten in Frankreich. Und da wird dann vor allem die Diskriminierung in der Arbeitswelt thematisiert, und in Le Ventre de l'Atlantique, in dem Roman, der ist einfach auch ganz anders angelegt. Ja, und in Le Ventre de l'Atlantique ist es so, dass die Erzählstruktur auf verschiedenen Telefonaten zwischen Sally, also der Hauptfigur, und ihrem Bruder Madike basiert, und Sally ist schon nach Frankreich migriert, und ihr Bruder Madike, der lebt immer noch im Senegal und träumt von einer Fußballkarriere in Europa, weil er sich das halt alles sehr toll vorstellt, und Sally kennt aber auch die Schattenseiten der Migration und versucht ihn dann quasi auch davon abzuhalten. Und die Werke sind sehr unterschiedlich analysiert, das heißt, ich habe die Erzählstruktur verglichen, die beiden Werke komplettieren sich aber auch, weil in Le Ventre de l'Atlantique, also in Der Bauch des Ozeans, vor allem auch die Träume ganz gut sichtbar werden, und in La Préférence Nationale sieht man halt die Realitäten, vor allem in der französischen Arbeitswelt, sehr genau.
Mhm. Wann sind diese Werke entstanden, dass man das so ein bisschen zeitlich einordnen kann?
Also La Préférence Nationale, die Kurzgeschichtensammlung, wurde 2001 publiziert und Le Ventre de l'Atlantique 2003, also 2 Jahre später. Das heißt, die Werke sind schon über 20 Jahre alt, und trotzdem muss man sagen, dass die immer noch hochaktuell sind.
Was hast du denn so als Ergebnis jetzt eigentlich herausgefunden?
Ja, also ich habe verschiedene Figuren analysiert. Da gibt es ja zum Beispiel eine Figur, die heißt L'Homme de Barbès, also der Mann aus Barbès. Und das ist eine Figur, die quasi aus afrikanischer Perspektive den Reichtum verkörpern soll. Das heißt, die Person, die Figur war in Frankreich, ist dann wieder zurück nach Afrika gekommen und erzählt dann immer ganz ausführlich vom Leben in Frankreich und idealisiert das Ganze aber auch total.
Und, also, dass er in Frankreich quasi reich gewesen wäre?
Genau, genau. Also, ja, die Person, also die Figur tut so, als wäre sie in Frankreich total reich gewesen, aber in Wahrheit hat sie halt in Barbès gelebt. Und Barbès ist, was muss man wissen, das ist ein Stadtviertel in Paris, das sehr, sehr arm ist. Und das klammert die Figur aber immer wieder aus. Und in dem Heimatdorf im Senegal hat die Figur, also der Mann aus Barbès, aber tatsächlich dann auch einen Fernseher und gilt dann als einer der wohlhabendsten Figuren des ganzen Dorfes. Und das ist zum Beispiel auch eine Figur, die dann, also aufgrund dieser Erzählungen wird dieser Traum halt auch überhaupt erst geschürt, dass dann auch andere, die das mitbekommen, unbedingt nach Frankreich wollen, weil die dann sehen, okay, wenn ich wiederkomme, dann ist alles so toll, dann bin ich total reich, bin super angesehen. Und wenn man das Ganze dann aber so ein bisschen genauer analysiert und dann auch sich Gedanken über den Namen zum Beispiel macht, also der Mann aus Barbès, was ich gerade erklärt habe, mit dem Stadtviertel, dann wird einem bewusst, dass das Leben in Frankreich eigentlich gar nicht so toll war und das einfach nur so dargestellt wird. Und dann gibt es noch eine Figur, das ist so quasi die Kontrastfigur, Moussa. Da geht es um einen jungen Fußballer, der nach Frankreich geht und da aber total scheitert. Also er sitzt eigentlich immer nur auf der Auswechselbank und wird mit super vielen rassistischen Beleidigungen konfrontiert und zurück im Senegal, zurück in Afrika, wird er dann aber auch gar nicht mehr geschätzt, weil er es ja gar nicht geschafft hat. Und alle sind davon ausgegangen, dass er super erfolgreich ist. Und dann wird er im Senegal tatsächlich auch überhaupt nicht mehr respektiert. Und letztendlich bringt er sich selbst um. Und das zeigt auch nochmal so ganz stark diese Realität. Und dann gibt es noch die Hauptfiguren, also sowohl in Le Ventre de l'Atlantique als auch in La Préférence Nationale, die Ich-Erzählerin, die auch die Autorin widerspiegelt. Und sie befindet sich quasi so zwischen diesen Sprachen und zwischen den Kulturen. Also
quasi zwischen zwei Welten auch.
Genau,
so ein
zwischen zwei Welten. Sie weiß nicht so wirklich, wo sie hingehört. Sie wurde außerehelich geboren, was in dem kleinen Heimatdorf sehr schlimm war und wurde da nie wirklich akzeptiert. Und in Frankreich ist das aber genau das Gleiche. Da wird sie aufgrund ihrer Hautfarbe und auch aufgrund ihrer Herkunft nicht respektiert und ist immer wieder von Rassismus betroffen, fühlt sich da auch nicht wohl und weiß dann auch gar nicht mehr, okay, wo gehöre ich überhaupt hin? Gehöre ich nach Frankreich? Gehöre ich nach Senegal? Und im Laufe des Schreibens findet sie sich selbst aber dann wieder und sagt dann auch, dass sie sich quasi im Schreiben findet und dass ihre Identität auch im Schreiben quasi liegt. Und im Endeffekt ist ihr Schluss auch, dass sie nicht einen Teil beiseite schieben kann, sondern dass beides einfach Bestandteile ihrer Identität sind und dass sie sich selbst im Endeffekt findet. Und trotzdem ist es am Ende so, dass Madike, also ihr Bruder, nicht mit nach, also dann am Ende doch nicht nach Frankreich geht. Okay. Also das war ja am Anfang sein Traum. Er wollte ja unbedingt eine Fußballkarriere starten, so wie es bei Moussa auch der Fall war. Und letztendlich entscheidet er sich dann doch auch im Senegal zu bleiben. Das heißt, an der Stelle sieht man ganz gut, dass sich die Träume und Realitäten auch umkehren können. Ja, und im Endeffekt ist es dann so, dass die Träume und Realitäten auch umgekehrt werden. Das heißt, am Anfang war es ja der Traum von Madike, nach Frankreich zu emigrieren, weil er da diese Fußballkarriere starten wollte. Und durch die ganzen Geschichten, also von den anderen Figuren, wird das dann quasi zum Albtraum. Und dann entscheidet er sich letztendlich doch dazu, im Senegal zu bleiben. Denn es gibt ja die Geschichte von dem Mann aus Barbès. Und das wirkt ja immer alles sehr, sehr positiv, aber wenn man das dann alles so ein bisschen genauer analysiert, dann stellt man fest, dass es doch alles gar nicht so toll war in Frankreich und auch die Geschichte von Moussa, der ja am Ende Selbstmord begeht, schreckt ab Und genau, das zeigt einfach ganz gut, dass sich diese Träume und Realitäten umkehren und der Traum am Ende zum Albtraum auch quasi wird. Und trotzdem sind die Migrationserfahrungen alle sehr, sehr unterschiedlich, also von den einzelnen Figuren, die ich analysiert habe.
Aber auch irgendwie so ein Erkenntnisprozess, der so in diesen Werken stattgefunden hat. Einmal das Inhaltliche, dass der Traum zum Albtraum wird, aber auch von der Autorin da zu begreifen, dass sie halt nicht entweder das eine Welt, Frankreich oder den Senegal, sondern dass sie das halt einfach beides irgendwo vereint, ne? Dass sie das halt einfach ausmacht. Warum ist diese Forschung denn eigentlich so wichtig?
Also frankophone AutorInnen aus Afrika und insbesondere weibliche Stimmen sind einfach nur sehr, sehr selten Gegenstand der französischen Forschung. Das heißt, man konzentriert sich in der Kultur- und Literaturwissenschaft, in der französischen Kultur- und Literaturwissenschaft häufig auf Frankreich, aber die ganzen anderen französischsprachigen Regionen werden einfach noch nicht ausreichend untersucht. Und auch das Werk von Fatou Diom ist einfach noch nicht ausreichend untersucht, obwohl es mehrfach ausgezeichnet worden ist und auch in über 20 Sprachen übersetzt worden ist.
Das heißt, da gibt es also auch noch so ganz viel Luft nach oben quasi, was man erforschen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und die gesellschaftliche Bedeutung ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also es gibt eine Theorie nach Paul Ricoeur, also einem französischen Philosophen und aber auch Literaturwissenschaftler. Und diese Theorie besagt, dass es eine Wechselwirkung zwischen Literatur und der außertextlichen Realität gibt. Das heißt, man kann die Realität als Ausgangspunkt nehmen für die Literatur und die Literatur wiederum beeinflusst aber genauso die Realität. Und das sieht man in dem Werk auch ganz schön. Dadurch, dass es autobiografisch geprägt ist, erzählt Fatou Diom ja ihre eigene Lebensgeschichte. Das heißt, es hat eine hohe gesellschaftliche Relevanz, weil sie eben das erzählt, was ihr selbst persönlich widerfahren ist. Und ich habe ja jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, das auch zu erzählen, jetzt auch in diesem Podcast. Und das wiederum beeinflusst natürlich auch die Gesellschaft, weil man eben mitbekommt, okay, wie ist es denn überhaupt, wenn man aus Afrika nach Europa kommt? Wie fühlen sich die Personen? Welche Probleme gibt es denn vielleicht auch? Und dementsprechend hat es einfach eine gesellschaftliche Bedeutung.
Wie geht es denn jetzt eigentlich für dich weiter? Du bist jetzt im Master. Willst du da weiter daran forschen oder wie sieht es bei dir jetzt eigentlich so gerade aus?
Ja, genau. Also ich bin jetzt gerade aktuell im Praxissemester. Das heißt, ich bin ziemlich viel in der Schule auch tätig, unterrichte da ganz viel Französisch und Sport. Werde jetzt auch in den Semesterferien ein zweimonatiges Praktikum in Frankreich nochmal machen, einfach auch, um nochmal so ein bisschen meine Französischkenntnisse noch weiter auszubauen. Und habe dann nächstes Semester wahrscheinlich auch nochmal Literaturkurse in Französisch, auf die ich mich schon sehr freue. Und ich hoffe, dass ich dann aus diesen Literaturkursen auch ein neues Thema entwickeln kann für meine Masterthesis. Also ich weiß noch nicht so ganz, ob ich mich weiter mit Fatou Diom beschäftige, aber es ist auf jeden Fall was, was ich super spannend finde. Also es gibt auch noch durchaus andere AutorInnen, die in Frage kommen könnten, wo man auch nochmal diese Gedächtnis- und Identitätskonzepte ganz gut drauf auch anwenden kann. Aber es gibt auch noch viele andere Werke von Fatou Diom, die ich durchaus analysieren könnte. Also das halte ich mir noch offen, aber ich würde meine Masterthesis auf jeden Fall sehr gerne auch wieder in der französischen Literaturwissenschaft
schreiben. Genau, und vor allem auch in Französisch und nicht in Sport. Machst du Französisch denn lieber als Sport?
Ich mag beide Fächer sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also sowohl Französisch als auch Sport. Aber mich reizt das auch einfach, auf Französisch zu schreiben. Also Französisch ist ja nicht meine Erstsprache. Ich habe das als Fremdsprache gelernt, aber ich finde es einfach schön, wenn man dann in der Thesis nochmal die Möglichkeit hat, seine Kenntnisse wirklich auch nochmal so ein bisschen auszubauen und sich auch in der Thesiszeit nochmal ganz intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und auch mit der Sprache. Und das Thema Sport habe ich ja trotzdem so ein bisschen jetzt in meiner Bachelor-Thesis auch drin gehabt, dadurch, dass es ja auch um Fußball geht. Von daher konnte ich das auch ganz gut kommen.
Ja, klasse. Ja, ich finde das mal super spannend, so einen Einblick zu bekommen, auch in eine Autorin, die ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht kannte, die vielleicht auch viele Hörer noch gar nicht kennen. Gerade wenn du sagst, dass das noch gar nicht so sehr erforscht ist und eben auch mal in ein Thema, über das man sich vielleicht gar nicht so stark Gedanken bisher gemacht hat.
Ja, absolut.
Ja, ich freue mich, dass du hier gewesen bist und kann mich ganz herzlich bei dir bedanken und dir auch nochmal zum Nachwuchspreis gratulieren.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Ja, du hast jetzt den Nachwuchspreis bekommen von der FABU. Was bedeutet dir dieser Preis?
Ja, also der Preis, der hat auf jeden Fall eine sehr große Bedeutung für mich. Ich habe damit natürlich nicht gerechnet. Klar, man bewirbt sich darauf und man erhofft sich das natürlich auch, dass man den Preis am Ende erhält. Aber es ist trotzdem was ganz Besonderes. Und es ist für mich auch ein schöner Doppelerfolg, weil meine Betreuerin Laura Wiemer jetzt auch mit dem Betreuungspreis der Fakultät 1 ausgezeichnet worden ist. Und dementsprechend ist das so ein Doppelerfolg. Das, ja. Genau, und man investiert natürlich auch unfassbar viel Zeit und sehr, sehr viel Energie in die Bachelor-Thesis. Ich saß da wirklich sehr, sehr viel dran, vor allem auch, weil ich es eben in der Fremdsprache geschrieben habe. Und ich habe zeitgleich mich auch auf meine Schwarzgurtprüfung im Karate vorbereitet. Das war auch sehr, sehr zeitintensiv. Und deshalb ist es einfach schön, wenn man dann merkt, okay, das Ganze hat sich gelohnt. Und man hat dafür jetzt auch einfach einen Preis gewonnen.
Ja, und da schließt sich auch wieder der Kreis zum Thema Sport mit dem Karate.
Ja, genau. Absolut, genau. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen was miteinander zu tun, denn beim Karate ist es ja auch so, also da im Karate kann man auch einfach ganz gut die Integration leben, also der Sport verbindet ja sowieso, und beim Karate ist es auch so, dass ja alle einen weißen Karateanzug tragen, das heißt, jeder ist gleich, das heißt, egal ob Mann, Frau, egal welches Alter, egal wo man herkommt, alle kommen zusammen und trainieren einfach zusammen. Und ich persönlich habe mir das auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, also ich bin seit vielen Jahren Karate-Trainerin für Kinder und Jugendliche, und da macht es mir einfach sehr viel Spaß, dann auch den Kindern eine schöne Zeit zu machen. Da kommen auch sehr viele unterschiedliche Kinder zusammen. Ich arbeite jetzt auch mit der Caster Flüchtlingshilfe zusammen, und das ist einfach eine schöne Sache.
Was die ganze Sache nochmal so richtig schön abrundet auch dann.
Ja, ja, absolut.
Ja. Klasse. Ich freue mich total, dass wir immer so Einblicke bekommen haben in Werke oder generell erstmal über Autoren geredet haben oder über eine Autorin, die ich bisher zum Beispiel noch gar nicht kannte. Ich kann mir vorstellen, dass es auch vielen Hörern so geht.
Ja.
Und mal auch nochmal Einblick in ein Thema zu bekommen, was ja eigentlich so jeden Tag um uns herum ist. Gerade Migrationshintergründe sind ja bei vielen Menschen da, und wo man aber sich gar nicht so die Gedanken vielleicht drüber macht, welche Herausforderungen dahinter stecken.
Ja,
da danke ich dir ganz herzlich, dass du uns da einfach mal mitgenommen hast, und ich wünsche dir alles Gute im Praxissemester jetzt gerade aktuell und natürlich dann auch dafür, wie es weitergeht, und freue mich, dass du hier gewesen bist.
Ja, vielen Dank, und danke auch nochmal, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war unser letzter Podcast der FABU-Reihe. Die anderen Podcasts, die könnt ihr aber immer noch nachhören, überall da, wo es Podcasts gibt, und auf wz.de.